Worum es hier geht bei diesem Thema, es geht eigentlich darum, um die Frage, wie geht Gott mit uns um? Weil Gott weiß ja ganz genau, er ist der Einzige, der alles weiß über uns alles weiß. Ja, wir kennen ja dieses schöne Lied, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, das ist eine sehr, sehr feine Wahrheit, so gut ausgedrückt. Wie geht Gott mit uns um, obwohl er alles weiß um unser Herz, wie es beschaffen ist, was, wie auch der jetzige Zustand, auch diese ganze Begierden und Götzen und Verdorbenheit und wie viel wir wirklich Interesse haben oder nicht haben. Er weiß ja alles. Wie geht er mit uns, wie geht er damit um? Wie hat er uns angenommen? Aus welchem Grund hat er uns angenommen? Mit welchem Ziel? Was hat er mit uns vor? Also die Beziehung Gottes zu uns, wie Gott uns angenommen hat, wie er mit uns umgeht, das ist auch die Grundlage für die Beziehung unter Christen. So sollten wir auch einander annehmen und miteinander umgehen. Diese Frage wird zuerst, bevor wir da zum Lesen und Ausfüllen kommen, so einige Erklärungen. Also diese Frage kann man damit zeichnen oder so illustrieren. Zuerst mit dem ersten Schritt, den Gott tut, um Beziehung zu uns aufzubauen, um Grundlage aufzubauen für unsere Veränderungen, das ist die Frage der Rechtfertigung. Sicher, dass diese Fragen werden hier sehr, sehr grob angesprochen. Das sind sehr große Fragen. Wer sich mehr interessiert, kann sehr, sehr viele Bibelarbeiten machen zu diesem Thema. Die Bibel spricht sehr viel über die Rechtfertigung. Was ist Rechtfertigung? Rechtfertigung, wir gebrauchen das Wort sehr oft, aber vielleicht denken wir zu wenig darüber nach. Was ist wirklich Rechtfertigung? Und Rechtfertigung gehört auch zum Gnadenwerk Gottes, aber Rechtfertigung ist mehr als Gnade. Wenn jemand begnadigt wird, dann sagt man einfach, du bist ein Verbrecher, du bist schuldig, aber du bist frei von der Strafe. Also ich begnadige dich, ein Richter zum Beispiel oder ein König begnadigt jemanden und sagt eigentlich, ich begnadige dich, und der Mensch, natürlich, das ist für ihn ein großes Glück, begnadigt zu werden, er geht davon und er bleibt ein Mörder, ein Verbrecher, nur begnadigt eben in Vergangenheit. Das heißt nicht, dass er weiter mordet und so weiter, muss nicht sein, aber sein Status, er ist ein begnadigter Verbrecher. Begnadigter Mörder zum Beispiel. Ja. Bei der Rechtfertigung ist anders. Wenn ein Mensch gerechtfertigt wird, dann wird er nicht nur begnadigt, sondern vielmehr er wird für unschuldig erklärt. Dann wird gesagt, dieser Mensch ist unschuldig. Er ist kein Verbrecher, er ist kein Mörder, er ist kein Ehebrecher. Und wenn der Mensch von so einem Gericht jetzt geht, seine Akte, sie bleibt sauber. Da ist nicht, er ist ein Verbrecher, aber eben begnadigt oder die Strafe abgebüßt, sondern er ist rehabilitiert. So einen juristischen Begriff haben wir heute auch, Rehabilitation oder Freispruch, eben wo man sagt, der Mensch ist nicht schuldig. Und genau das tut Gott mit uns. Er rechtfertigt uns. Das übersteigt jedes unser Denkvermögen. Wir denken darüber gar nicht, weil wir wissen ja, wir sind Sünder, wir sind schuld, wir sind schuldig. Aber Gott rechtfertigt uns. Praktisch Gott nimmt mich so an, als ob ich sündlos und gerecht wäre. Und Gott erklärt mich für gerecht. Lesen wir diese zwei Bibelstellen vor. Römer 5, Vers 1 zuerst.
Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Also wir sind gerechtfertigt worden. Wer hat das gemacht oder wie? Römer Kapitel 3, Verse 23, 24 bitte.
Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist.
Also ganz genau, ohne Verdienst wurden wir gerechtfertigt durch seine Gnade, und zwar in Jesus Christus. Das ist der theologische Faden, den dürfen wir nicht vergessen. Also, dass wir gerechtfertigt werden, liegt nicht an uns, ohne Verdienst. Und im Prinzip, wir wissen, wir sind Sünder, wir sind schuldig, wir sind Verbrecher in den Augen Gottes gewesen. Und im Prinzip, wie wir auch nach der Bekehrung, wir immer wieder sündigen auch. Also die Sünde hat ja nicht aufgehört nach der Bekehrung. Aber wir schauen, was Gott getan hat. Gott, und das ist die sehr klare Aussage der Bibel, das sind nicht die einzigen Verse, es gibt noch mehrere, die das aussprechen. Wir sind gerechtfertigt worden. Und das ist mehr als Begnadigung. Das ist viel mehr als nur die Schuld. Das ist nicht nur die Frage der Schuld, so auf die Schuld so Auge zu drücken, sondern Gott verkündigt uns für gerecht in Jesus Christus. Weil wir wissen, wie das lief oder gelaufen ist, weil Gott unsere Schuld hat auf Christus gelegt und seine Gerechtigkeit hat er auf uns gelegt. 2. Korinther 5, können wir das nachlesen. Das Zweite, was Gott tut, um die Beziehung zu uns aufzubauen, das ist die Frage der Sohnschaft oder der Akt der Sohnschaft. Gott, er rechtfertigt uns, hat uns gerechtfertigt. Er sagt, der ist unschuldig, der ist frei, der ist also unbelastet und ich nehme ihn in meine Familie auf. Ich mache ihn zu meinem Sohn. Also es geht hier um vollständige Annahme in die Familie Gottes mit allen Rechten und Privilegien. Lesen wir diese zwei Bibelstellen vor, Galater 4, Vers 4 bis 5 zuerst. Das, worüber es spricht, das sind wieder auch nicht die einzigen Bibelstellen, dass wir zur Familie Gottes gehören, nachdem Gott uns gerechtfertigt hat. Bitte.
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen.
Ja. Beachten wir, damit wir die Sohnschaft empfangen. Und Römer 8, Vers 15.
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater.
Ja, wieder den Geist der Sohnschaft. Also Sohnschaft, manche Übersetzer übersetzen Kindschaft, Kinder oder Söhne und Töchter, so wird übersetzt. Im Originaltext steht immer eben Söhne oder Sohnschaft. Und es geht hier nicht um Geschlechter. Hier dürfen wir nicht, wir müssen hier theologisch korrekt bleiben, nicht durcheinander kommen. Es geht hier nicht um Geschlechter, Männer, Frauen, sondern es geht hier um juristischen Status, genauso wie auch hier. Es geht hier um juristischen Status und hier geht es auch. Und Söhne damals im römischen Recht, auch im hebräischen Recht, die Söhne hatten einen anderen Status als Töchter in der Familie. Sie haben mehr Erbschaft bekommen. Der Erstgeborene hat doppelte Portion bekommen und andere Söhne. Die Söhne haben mehr als Töchter juristische Rechte gehabt. Und deswegen, wenn Gott jemanden aufnimmt in seine Familie, egal ob es Mann oder Frau ist, er nimmt diese Personen im juristischen Status des Sohnes auf. Das bedeutet, die Vollmacht, die Rechte, die Erbschaft und so weiter ist eben nach den Gesetzen gerichtet. Jesus Christus ist der Erstgeborene und wir haben nichts dagegen, dass er die doppelte Portion bekommt. Ja? Und er wird als unser Bruder bezeichnet in der Familie Gottes. Wir sind seine jüngeren Brüder. Und wir sind auch nicht beleidigt, dass wir so bezeichnet werden, oder? Wir gehören zur Familie Gottes. Und zwar mit allen Rechten und Privilegien. Das ist, also dieses Wunder ist unermesslich groß. Und ich bin mir überzeugt, dass ich, auch wir allen, erst in der Ewigkeit, die Bedeutung von diesem Wunder so richtig schmecken werden. Und da werden wir verstehen, wow, das hat Gott mit uns getan, schon damals, als wir auf der Erde waren. darum ging es. Da werden wir staunen, da werden wir große Augen machen und aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen, wie großartig Gottes Plan ist. Also er rechtfertigt uns, nimmt uns an. Gott nimmt mich so an, als ob ich sündlos und gerecht wäre, als ob. Und er nimmt mich in seine Familie auf. Er sagt nicht, okay, jetzt du bist gerecht, aber du bist nicht schuld und geh und pass auf, dass du mir nicht nochmal vor die Augen kommst oder nochmal was Schlechtes machst. Das wäre auch eine riesengroße Gnade für uns. Das ist ja wunderbar, nicht nur die Vergebung bekommen, sondern schuldlos noch zu werden, schuldfrei erklärt zu werden. Das ist schon unermesslich groß. Gott hat viel mehr als das getan. Er sagt, du gehörst jetzt zu meiner Familie. Du bist mein Kind im Status des Sohnes. Und du hast alle Rechte und Privilegien, wie auch mein Sohn Jesus Christus. Und wir haben in Römer 8, Vers 29 ganz deutliches Wort, welches gesagt wird, dass wir werden dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet. Das ist das. Das ist das Ziel. Aber den Status haben wir schon bekommen. Das ist nicht alles, geht es weiter. Nächster Schritt sieht so wie ein, sagen wir, wie ein Dach auf dieses Gebäude drauf. Es geht hier um die Heiligung. Jetzt, wie ist die Heiligung verbunden in diesem ganzen Plan Gottes? Es ist sehr wichtig, das richtig zu verstehen. Die Heiligung ist der Prozess, durch den Gott mich zu dem Menschen macht, wie er mich bei der Rechtfertigung bezeichnet hatte. Ich gebe zu, der grammatische Satz ist sehr russlandsdeutsch, verzeiht mir das, vielleicht kann man das besser korrigieren, hilft mir dabei. Aber ich hoffe, dass der Gedanke verstanden ist, also richtig verstanden ist, dass Gott macht aus mir, durch die Heiligung macht aus mir den Menschen, den er hier bezeichnet hatte, wie er ihn genannt hatte. Er sagt, er ist schuldlos, er ist ohne Schuld. Ich rechtfertige ihn in Jesus Christus. Er ist nicht nur frei, sondern er ist schuldlos. Und durch die Heiligung, Gott tut das, was er hier angekündigt hat. Lesen wir diese zwei Bibelstellen vor, Philipper 1, Vers 6.
Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.
Also gutes Werk, was Gott angefangen hat, hier und hier, das Ganze hat er angefangen, er wird vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Und 2. Korinther 7, Vers 1.
Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht.
Also hier werden wir, in 2. Korinther, werden wir aufgerufen, weil wir diese Verheißungen haben, deswegen wollen wir uns heiligen. Deswegen wollen wir die Heiligkeit vollenden. Deswegen, also wir werden aufgerufen zur Tätigkeit. Und es ist wichtig, dass wir den Prozess der Heiligung unbedingt im Kontext von Rechtfertigung und Sohnschaft verstehen, nicht getrennt davon. Sonst kommen wir durcheinander. Jetzt, dieses Ganze ist Gottes Initiative, Gottes Werk, nicht unseres. Niemandem von uns wäre so ein Plan in Sinn gekommen, als wir, wenn ein Verbrecher vor dem Richter erscheint, er hofft doch nicht, ja, der Richter wird mich zu seinem Sohn machen. Nein, das Höchste, was er hofft, ist oft, dass er mir eine kleinere Strafe verhängt, dass er mich begnadigt. Meistens gibt es diese Hoffnung nicht, vielleicht irgendwo, und dann ist Schluss, dann ist vorbei. Aber dass der Richter diesen Verbrecher noch zu seinem Kind, zu seinem Sohn erklärt, also welchem Verbrecher kommt das schon in den Sinn? Niemandem. Und das, was Gott hier tut, das übersteigt unser jegliches Vorstellungsvermögen darüber, was Gott mit uns alles vorhat. Und genau das hat Gott mit uns vor. Das ist Gottes Initiative, dass er uns rechtfertigt durch Jesus Christus, dass er in seine Familie uns einnimmt, aufnimmt und dass er den Prozess der Heiligung startet bis zum Kommen Jesu Christi oder bis zu unserem Tod. Also geht dieser Prozess im Gange, damit dieses hier verwirklicht wird. Das ist Gottes Plan. Wir sehen hier Folgendes, dass praktisch die Rechtfertigung ist, hier ist Gott beteiligt. Also da können wir dazu nichts beitragen, gar nichts. Es ist Gottes Initiative und Gottes Handlung. Er tut das. Und also es ist nicht unser Verdienst, auf keinen Fall, sagt Römer ganz deutlich, unverdient. Sohnschaft, da ist auch Gott beteiligt. Er führt das aus. Zum Beispiel den Akt der Wiedergeburt. Das vollbringen nicht wir. Wir kommen nur zu Jesus, tun Buße, aber Gott vollbringt die Wiedergeburt an uns. Wir können nicht Wiedergeburt bewirken. Gar nicht, überhaupt nicht. Das tut Gott. Und wieder der Gedanke Wiedergeburt, also geboren sein von oben. Also geboren, wir wissen, wenn etwas geboren wird, dann hat dieses Geborene eine Familie. Ja, das ist es. Gott nimmt uns in seine Familie. Durch die Wiedergeburt macht er das. Aber das ist Gottes Akt. Heiligung ist ein Teil, wo Gott und Mensch beteiligt sind. Wobei Gott steht auf dem ersten Platz, weil es seine Initiative ist, sein Plan, nicht unser. Niemandem von Menschen würde dieser Plan in Gedanken kommen und niemand kann diesen Plan verwirklichen, niemand. Sondern Gott, und aber hier ist auch der Mensch beteiligt. Deswegen werden wir in der Bibel so oft zur Heiligung aufgerufen. Auch dieser Gedanke, dass Gott beides gibt, das Wollen und das Vollbringen. Wieder, Gott schenkt das beide. Deswegen sollen wir mit Furcht und Zittern unsere Rettung vollenden, weil Gott gibt beides, das Wollen und das Vollbringen. Wir dürfen nicht respektlos Gott gegenüber uns verhalten oder diese Frage oberflächlich einfach damit umgehen, weil wir sehen, alles letztendlich ist doch von Gott abhängig, von uns. Nur ein sehr, sehr begrenzter, bestimmter Teil, den Gott auch in diesen Plan mit hineingenommen hat. Und wir wissen, wenn der Mensch in der Heiligung nicht mitmacht, das hat massive Folgen für jetzt und für dann und für danach. Das hat gravierende, massive Folgen, unangenehme Folgen. Und also der Mensch, wenn er mitmacht mit der Heiligung, mit diesem ganzen Plan Gottes, wiederum, das hat auch Folgen, auch ganz gravierende Folgen, positive Folgen für uns Menschen. Dieser Plan, den Gott vollzieht, durch Rechtfertigung, Sohnschaft und Heiligung, der offenbart uns, wie Gott mit uns umgeht, wie er baut zuerst die Beziehung auf hier, und dann beginnt er uns zu verändern. Und diese Beziehung sehen wir, dass wie es von Gott abhängig ist, nicht von uns. Das gibt uns auch den Wink, wie wir Beziehungen untereinander aufbauen sollen. Darüber aber etwas später. Zuerst lesen wir jetzt das durch, was wir haben, und füllen die Lücken aus. Dann sprechen wir weiter. Punkt 1.
Der erste Schritt Gottes ist die
unverdiente
Annahme, weil vertraute
Beziehungen
günstige Umgebung für den radikalen Veränderungsprozess erzeugen.
Also Gott will uns verändern, das ist ganz klar, ja? Weil so wie wir sind, wir taugen zu nichts, weder für dieses Leben noch für das Ewige. Aber das Erste, was Gott tut, er nimmt uns zuerst auf, wie wir sind. Er nimmt uns das an und auf, und dadurch schafft er Beziehungen, günstige Beziehungen. Dann, jetzt kann man radikale Veränderungen an uns vollziehen. So geht Gott vor. Punkt 2.
Die Annahme Gottes geht keinen
Kompromiss.
Mit der Sünde ein. Die Probleme sind sehr ernst, doch Gottes
Beziehung
zu uns wird aufgebaut auf der Grundlage unserer Rechtfertigung und Gottes Kindschaft.
Ja. Es ist ganz falsch, wenn man sagt, aha, Gott hat mich hier gerechtfertigt, hat mich aufgenommen, oh, die Sünde ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Das ist total falsch. Die Sünde ist sehr schlimm und die Probleme sind sehr ernst. Sie sind immer noch ernst, weil wir immer noch sündig sind, auch nach der Annahme. Wir sind noch nicht am Ziel, am Endziel, sondern wir sind erst am Anfang. Also Gott geht nicht mit einem Kompromiss mit der Sünde ein und sagt, okay, das ist gar nicht schlimm, komm, ich mache schon alles, es wird schon alles gut. Nein, nicht auf diese Art. Gott nimmt die Probleme sehr ernst und er sagt auch, also es sind sehr große Schwierigkeiten, aber ich nehme dich auf und ich werde der Sieger sein. Ich werde dich verändern. Du wirst nicht so bleiben, wie du bist. Punkt 3.
Jeder Christ ist ein Zeuge der Arbeit, die Gott tut, indem er die Gnade Gottes
vorstellt.
Und sie widerspiegelt. Wenn der Herr Jesus, der Heilige und Sündlose, sein Blut am Kreuz vergossen hat, damit ich absolut
unverdient
das volle Recht auf vertraute Sohnesbeziehung bekomme, wie könnte ich meinen Nächsten etwas anderes
als dasselbe
anbieten?
Als dasselbe. Sehen wir den Hauptgedanken. Also in diesem sind wir Zeugen der Gnade Gottes, wie wir miteinander umgehen. Also wenn Gott mich absolut unverdient angenommen hat und Jesus ist sündlos, ich bin nicht sündlos, welches Recht habe ich dir, etwas anderes anzubieten als nur dasselbe? Auch ich bin verpflichtet, dich, meinen Mitchristen, auch absolut unverdient annehmen. Da, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt das überhaupt nicht so einfach. Ich sage immer, wenn du weiter so machst, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Verändere dich zuerst und dann vielleicht. So ungefähr geht es. Aber Gott zeigt uns, wie er mit uns umgeht. Und das soll unser Hauptziel oder Hauptmuster sein. Punkt 4.
Ein Umgang untereinander in der Haltung, ich bin besser als du, sowie Wahrung der Distanz, Vorwürfe und Anschuldigungen werden der Erforschung
des Herzens
nicht helfen können.
Also wenn ich will das Herz erforschen, mein eigenes oder anderem helfen, aber ich habe die Einstellung, ich bin besser als du, ich weiß schon, wie es geht, das wird hindern, die Erforschung des Herzens, weil das ist die Unwahrheit, das ist eine Lüge, weil ich bin genauso wie du. Ich sitze im gleichen Boot wie du. Und diese Annahme, die wird mir mehr helfen, einander zu verstehen, einander zu helfen, als wenn ich mich überhebe über den anderen. Punkt 5.
Jeder Christ muss, wie Jesus es getan hat, sagen, bei dir ist noch nicht alles
in Ordnung.
Ich werde jedoch dich so lange nicht im Stich lassen, bis in dir radikale Veränderungen zu sehen sein werden.
Also das sollte unsere Grundhaltung sein in Beziehung zueinander. Wir halten zusammen nicht, weil wir alle in Ordnung sind. Umgekehrt, wir müssen sagen, du hast sehr große Probleme, bei dir ist nicht alles in Ordnung und ich werde nicht aufhören, dir zu helfen, bis grundlegende Veränderungen, das meinen wir, die Veränderungen im Herzen in dir stattfinden. Das ist die Haltung, die uns helfen wird, auch miteinander besser auszukommen. Punkt 6.
Wir sollen einander ganz klar die Einstellung Gottes vorleben. Du hast Riesenprobleme, die zum Tod führen, sagt der Herr. Doch ich weiß, wie ich damit umgehen werde. Ich lade dich in meine
Familie.
Ich lade dich in meine Familie ein als meinen Sohn oder Tochter. Du kannst immer mit meiner väterlichen Liebe und Hilfe rechnen.
Ja, also hier kommt immer wieder unter uns Christen so ein Missverständnis, dass man spricht von diesem Teil, von der Heiligung, als Voraussetzung für diesen Teil. Man spricht darüber, also wir müssen uns heiligen, wir müssen uns mit der Sünde kämpfen, wir müssen uns verändern, damit wir gerechtfertigt werden, damit wir in der Familie Gottes aufgenommen werden können. Und das ist ein anderes Evangelium. Die Bibel lehrt das nicht. Aber sehr viel dieses Verwirrung ist da. Und gerade umgekehrt, die Bibel sagt, weil Gott uns gerechtfertigt hat, weil Gott uns aufgenommen hat, nicht machen wird, hat, deswegen, du musst dich verändern. Und das 100%, du musst dich ändern. Es gibt nicht so, wenn du willst, ja, wenn ja, nicht, dann brauchst du nicht. Nein, Gottes Plan ist, dich zu verändern, mich zu verändern, weil niemand von uns passt hier hinein, niemand, kein einziger. Die Sünde hat uns alle kaputt gemacht. Und wir brauchen diese Veränderung, wir brauchen diesen Prozess, durch den wir verändert werden. Aber nicht als Grundlage für die, sondern als Folge. Schauen wir, deswegen Heiligung steht auf dieser Grundlage. Nicht die Heiligung ist das Fundament von Rechtfertigung und Sohnschaft, sondern Rechtfertigung und Sohnschaft ist das Fundament für die Heiligung. Das verwechseln Christen sehr, sehr oft. Gewollt, nicht gewollt, aus bösen Absichten, aus guten Absichten. Das wird sehr oft auf den Kopf gestellt. Und dann entstehen verschiedene Probleme, Krankheiten, Missverständnisse. Sehr viel Selbstgerechtigkeit entsteht dadurch, wenn jemand denkt, bei ihm klappt es. Oh, ich habe mich so verändert, also Gott muss mich jetzt aufnehmen, auf jeden Fall. Selbstgerechter Mensch, bitteschön, frisch gebacken. Oder der andere, bei dem klappt das nicht, dann denkt er, Schluss, ich habe keine Chance, gerettet zu werden. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich immer wieder das und das. Und beide sind falsch, beide liegen falsch. Gott hat dich gerechtfertigt, Gott hat dich aufgenommen und deswegen arbeitest du, deswegen leidest du jetzt unter der Sünde, immer noch. Und das ist gut, leide weiter, arbeite mit Gott zusammen, Gott wird mit dir zum Ziel kommen. Das ist das Programm Gottes. Unser siebter Punkt lautet einfach Illustration, das verfluchte Haus. Ich werde jetzt diese Illustration darstellen, erzählen. Ihr könnt ruhig auch Notizen dann dazu machen. Diese Illustration, das verfluchte Haus, illustriert ein bisschen diesen ganzen Prozess auf eine verständliche oder verständlichere Weise. Stellt euch ein Haus vor, in einer Gegend, wohin die normalen Bürger nicht hingehen. Irgendwo am Rand, irgendwo so verlassen. Alles ist dort verlassen, alles ist mit Unkraut zugewuchert um das Haus herum. Im Haus wohnt niemand, aber da treffen sich gelegentlich verschiedene Menschen. Das Haus befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Fenster sind zerbrochen, das Dach nur teilweise vorhanden. Alles ist verschimmelt, alles befindet sich in einem so halb verrotteten Zustand. Die Treppen sind gefährlich, halb zerfallen. Es stinkt nach Schimmel, nach Feuchtigkeit, nach diesem Verlassen, nach dieser Verlassenheit. Und in diesem Haus versammelt sich eine bestimmte Gesellschaft. Drogenabhängige, Alkoholiker, Diebe, unzüchtige Menschen, wie man es nennt, so der Abschaum der Gesellschaft, versammelt sich dort. Dort nehmen sie Drogen, dort nehmen sie Saufen, dort saufen sie. Sie treiben da Dinge, die man nicht mit Namen nennen möchte. Und es gibt auch viele sogenannte Haustiere, wie Ratten und Kakerlaken, ganze Menge. Es stinkt schrecklich. Also stellen wir uns dieses Haus vor. Totaler Zusammenbruch, also schlechtem, sehr, sehr schlechter Zustand. Eines Tages, diese Menschen dort im Haus sehen einen Mann kommen, in weiß gekleidet. Er kommt näher, er geht ins Haus hinein, er geht die Treppe hoch, sie bricht durch in einer Stufe, er verletzt sich, macht sich schmutzig, aber er geht weiter. Er betritt das Haus und dann ruft er alle zusammen und sagt, ich möchte dieses Haus kaufen. Die Menschen lachen ihn aus und spotten über ihn, ja, bist nicht ganz normal, wozu brauchst du so eine vergammeltes Haus, aber er besteht darauf, er will das Haus kaufen. Und nach ein paar Tagen kommt er wieder und hält ein Dokument in der Hand und dort zeigt er einen unterzeichneten Kaufvertrag, der besagt, dass dieses Haus ab jetzt diesem Käufer für immer gehört. Gut, die akzeptieren das, sie lachen zwar, spotten über ihn, verstehen das nicht und müssen natürlich das Haus verlassen, weil er jetzt der Besitzer des Hauses ist. Und was macht der neue Besitzer? Das Erstaunliche, was er macht, er zieht in das Haus ein zu wohnen. Und dann beginnt er zu renovieren, sofort. Er beginnt mit Renovierungsarbeiten. Also nicht zuerst renovieren, sondern er zieht ein und fängt an, das Haus zu verändern. Er möchte ja selber darin wohnen und das tut er auch. Und er beginnt mit diesen Renovierungsarbeiten. Nun eine Frage, in welchem Zustand war dieses Haus, bevor dieser Mann das Haus betreten hatte? Wie war der Zustand des Hauses? Einem schlechten, ja? Ist ganz klar. Jetzt nächste Frage, passen wir ganz genau auf. In welchem Zustand befand sich das Haus, als dieser Mensch das Eigentumsrecht erworben hatte? Was war mit dem Zustand des Hauses geschehen, als er einzog? Ja, immer dasselbe, keine große Veränderung, nur dass diese Gesellschaft da vielleicht rausging. Aber das Haus selbst eigentlich ist geblieben, also da hat sich noch nichts verändert. Durch den Wechsel des Eigentümers wurden keine sichtbaren Veränderungen sofort bewirkt, so laut dieses Beispiels. Nun, wenn ihr diese Illustration hört, welche Gedanken kommen bei euch auf? Wer ist dieses Haus? Wer ist dieses Haus? Ich bin dieses Haus. Nicht einfach wir, nicht jemand anderes. Ich erkenne mich in dieser Geschichte als dieses verfluchte Haus. Und wer ist der Käufer? Jesus. Meine Meinung, wenn wir diese Geschichte so hören, wie denken wir über den Käufer? Wie denke ich, wenn ich dieses Haus bin und Jesus hat mich erworben? Meine Haltung zu Jesus, was geschieht mit ihr? Wie? Nein, meine Haltung, meine Denkweise über Jesus. Wie denke ich über ihn? Skeptisch, ich bin skeptisch. Ich freue mich darüber nicht, dass er mich gekauft hat. Also ich würde sagen, dass mein Respekt ihm gegenüber steigt. Also ich auf seiner Stelle würde niemals das machen. Niemals. Und er tut das. Und jetzt weiß ich noch, er brauchte das überhaupt nicht. Jesus war ja nicht darauf angewiesen, gar nicht. Und genau das hat er getan. Respekt Jesus gegenüber steigt. Als Christus uns für sein Reich erworben hatte, hat er sich sichtbar praktisch in unserem Wesen, praktisch hat sich nichts verändert. Ein paar äußerliche Dinge, ja. Man hat vielleicht mit groben Sünden aufgehört, da und hier. Ein paar Verhaltensmuster haben sich verändert. Wer zum Beispiel gesaufen hat, hat er aufgehört zu saufen. Und so die Gesellschaften hat man geändert. Aber am Zustand selbst hat sich in diesem Moment sichtbar praktisch wenig oder nichts verändert. Und Jesus wohnt in unserem Herzen ab dem Zeitpunkt, wo wir wiedergeboren wurden. Ab diesem Zeitpunkt durch den Heiligen Geist, Jesus wohnt in uns, das sagt die Bibel ganz deutlich. Und er nicht nur wohnt in uns, sondern er renoviert unser Leben. Und zwar ein Zimmer nach dem anderen. Er renoviert ein Quadratmeter nach dem anderen. Er arbeitet dauernd in uns. Das ist der Prozess der Heiligung. Wenn du solches Haus kaufen würdest, wie es beschrieben wurde, würdest du dort gleich wohnen wollen? Ich nicht. Was hättest du am liebsten mit diesem Haus gemacht, wenn du so ein Haus erwerben würdest? Abgerissen am besten, ja, am besten abreißen. Oder man könnte auch einfach eine Renovierungsfirma bestellen und sagen, nee, da will ich mit diesem Schrott gar nichts zu tun haben. Macht mal das sauber, was Gutes daraus und dann komme ich, dann werde ich einziehen. In solchem Haus zu wohnen ist sehr unbequem, ist nicht schön, ist nichts Gemütliches. Aber da werden, ja, und da werden ja Bauarbeiten durchgeführt, dauernd. Wer gebaut hat, weiß, wie ist es, wenn man in ein Haus einzieht und da die Bauarbeiten innen im Haus gehen immer noch weiter. Es ist möglich, aber das ist nicht bequem. Das ist nicht gemütlich. Wie viel ungemütlicher ist das für Jesus, in uns, in solchem Haus zu wohnen? Was meint ihr, ist es für Christus angenehm, in solchem Haus zu wohnen, mitten unter den Sünden, die da sind? Er stößt an die Dornen des Unglaubens dauernd an, weil wir eben immer noch nicht alle ihm ganz vertrauen. Immer wieder wollen wir eigene Wege gehen. Immer wieder sind wir klüger als er. Er erlebt diese Dornen der Enttäuschung, wo wir auch in ihm enttäuscht sind. Wir haben so gehofft, dass durch die Bekehrung jetzt alles sich verändern wird und meine Ehe gerettet wird, aber die geht genauso den Bach runter. Ich bin auch von Gott enttäuscht, gibt sowas auch als Beispiel. Er stößt an die Dornen der Unversöhnung, die wir auch hervorrufen. Das sind alles reelle Dinge, diese Dinge geschehen wirklich in uns und unter Christen. Viele, viele verschiedene Dinge. Und Jesus lebt zwischen diesen Dingen in uns, trotz dessen, dass diese Dinge da sind. Jesus ist nicht so, dass er sagt, nee, nimm jetzt alle Sünden weg, ich gehe jetzt raus, hast jetzt aufgeräumt, okay, jetzt komme ich rein, jetzt plötzlich wieder eine Sünde, raus, wieder gehe ich raus. Nein, Jesus zog in uns ein, als wir noch gar nichts verändert wurden. Als alles noch da ist. Und es bis heute ist immer noch nicht alles aufgeräumt, weil es entstehen neue Dinge, schlechte Dinge, die früher gar nicht waren. Und viele alte Dinge sind immer noch da oder kommen immer wieder zurück. Und Jesus, er arbeitet weiter, er renoviert weiter an uns. Was meint ihr, was würde in unseren Gemeinden sich verändern, wenn alle Gemeindeglieder über sich selbst so denken würden wie über dieses Haus, dass ich bin so ein Haus, ich muss renoviert werden und in diesem Haus wohnt Jesus Christus und er führt die Renovierungsarbeiten durch. Wie würde das unsere Gemeinden prägen? In welche Richtung und so weiter? Wir wollen darüber nicht jetzt sprechen, aber einfach nachdenken. Wenn alle Gemeindeglieder so denken würden, diese Haltung über sich selbst haben, auch über die andere, auch jeder Christ um mich herum, ist auch jemand, wo Jesus die Renovierungsarbeiten durchführt. Gibt es unter uns Menschen, bei denen die Renovierungsarbeiten bereits abgeschlossen sind? Bei wem sind die Renovierungsarbeiten schon abgeschlossen? Alles perfekt. Bitte? Nee, aber unter uns, gibt es diese Menschen? Nein, es gibt sie nicht. Ich denke, es wäre sehr angebracht, dass jedes Mal, wenn wir ins Gemeindehaus kommen, so zur Gemeinde kommen, dass wir solches Schild um den Hals tragen würden. Vorsicht, Baustelle in mir. Und dass wir nicht nur über uns so denken, aber über einander auch. Und jeder trägt geht mit solchem Schild um. Was meint ihr, Harald? Braucht Harald so ein Schild? Harald ist ein sehr guter Mensch, ich weiß ja. Braucht er, ja? Willi, brauchst du so ein Schild? Alfred, was meint ihr? Wer braucht so ein Schild nicht? Das ist die Realität, die in uns dauernd läuft, geschieht. Das ist, was Jesus in uns tut. Und es wäre schön, wenn wir dieses Schild so immer öfters vor uns, vor unseren Augen hätten, die bringt uns zu einem korrekten Denken über uns selbst, auch über die anderen. Wenn wir Menschen begegnen, deren Haus in zerfallenem Zustand sich befindet, woran sollten wir denken? Also wir kommen in die Gemeinde und wir sehen, einer geht auch mit solchem Schild und sein Haus ist wirklich zerfallen, sehr, sehr schlecht, schlecht im Zustand. Woran sollen wir denken dabei? Ich bin auch genau sein Haus. Und wer ist am Werk? In ihm und in mir. Wer? Jesus. Dass Gott am Arbeiten sich befindet. Dieser Mensch ist nicht verdammt, er ist nicht hoffnungslos verloren, er ist nicht ein hoffnungsloser Fall, sondern Jesus arbeitet in ihm, auch in mir. Aha, also nicht nur ein Haus befindet sich in solchem Zustand, sondern auch andere Häuser, mein Haus und dein Haus, befindet sich in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Deswegen, was gibt mir das Recht, höher als die anderen zu stehen? Wenn ich komme zum anderen, ich werde dir helfen. Ich sehe, du hast die Probleme, ich werde dir helfen. Ich weiß, wie man es richtig macht. Also diese Haltung wird uns nicht nützen und sie stimmt auch nicht. Ich sehe vielleicht irgendwelche Probleme. Vielleicht, ja, vielleicht, ich weiß auch vielleicht was, aber nicht ich vollbringe diese Veränderung, die Renovierungsarbeiten, sondern Jesus. Vielleicht wird Jesus mich gebrauchen, um dir zu helfen. Das kann sein. Jesus kann auch dich gebrauchen, um mir zu helfen. Das kann auch sein. Aber Jesus führt die Arbeiten durch. Worin liegt der Unterschied zwischen den Christen, was dieses Thema betrifft, also dieses renovierungsbedürftige Haus? Was sind die Unterschiede unter uns, zwischen uns? Ja, genau. Der Unterschied liegt eben, wie viel renoviert wurde. Wie viel wurde, wie viel noch nicht. Also, und da sind wir unterschiedlich. Bei wem ist das Haus schon ganz renoviert? Bei niemandem, ja? Bei dir sind die Renovierungsarbeiten ein bisschen weiter vorangekommen als bei mir oder als beim anderen. Das kann sein. Aber das gibt dir kein Recht, dich höher als die anderen zu verstehen. Sicher, hier im Prozess der Heiligung, wir alle haben einen anderen Entwicklungsstand. Alle. Aber niemand von uns ist am Ziel. Und niemand von uns kann auf die Heiligung verzichten, weil er schon so gut geworden ist. Niemand. Aber wir sind unterschiedlich, ja, klar. Wir sehen das auch in der Bibel, wie in der Liebe zu Jesus zum Beispiel. Wir sind unterschiedlich. Einer liebt so Jesus, der andere liebt mehr. Auch zwischen den Jüngern sogar gab es einen Jünger, den Jesus mehr lieb hatte als die anderen. Johannes. Und das geschieht auch heute. Der Stand ist unterschiedlich. Wie weit ist man in der Heiligung? Natürlich, niemand kann das messen. Jetzt, wenn wir sagen, okay, von 0 zu 100%, jetzt, wie viel Prozent bin ich? In welchem Stand bin ich? Ich habe keine Ahnung. Jesus was. Ich weiß nur, dass die unterschiedlichen Stände sind oder diese, was man erreicht hat, wie weit Jesus vorangekommen ist mit dieser Renovierungsarbeit. Aber genau das kann niemand. Ich kann das nicht bei mir, auch nicht bei dir messen. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich muss nur damit rechnen, dass es gibt Unterschiede und manchmal sehr, sehr große Unterschiede. Deswegen in der Gemeinde, wenn wir nach diesem Leben, deswegen in der Gemeinde, die Gemeinde ist immer ein bunter Haufen von Menschen, wie ein Salat. Alles Mögliche gibt es da. Da gibt es da Menschen, die anderen sagen, das ist ein Heiliger. So vorbildlich ist er. Und da gibt es Menschen, wo denkt man, ist er überhaupt ein Christ oder nicht? Weil sein Verhalten passt nirgendwo rein. Alles Mögliche, weil Jesus in allen arbeitet, aber nicht bei allen ist der Stand, also das Erreichte, ist nicht gleich. Es wird gleich in der Ewigkeit, wenn wir vollendet sein werden, wir werden alle dem Ebenbild Christi gleichgestaltet werden. Dort werden wir gleichen Zustand haben. Hier, das ist der Unterschied. Aber das eine, was gleich ist unter uns, wir alle sind renovierungsbedürftig. Und in allen arbeitet Jesus seit unserer Wiedergeburt. Er wird dieses Werk vollenden. Ist noch nicht vollendet, aber er wird das vollenden. Also jeder Christ, dem wir begegnen, er trägt solches Schild, ob es so im übertragenen Sinne. Und, aber er möchte irgendwelche götzendienerische Ziele erreichen. Hilf mir, mit meiner Frau zurechtzukommen, sie gehorcht mir nicht. Aha. Was ist mein Wunsch? Meine Frau muss mich gehorchen, steht doch in der Bibel sogar drin. Sie muss untertan sein. Und jetzt hilf mir das. Und sein Herz schreit nicht nach Jesus dabei. Sein Herz schreit nach Macht, nach Autorität. Und jetzt werde ich ihm helfen. Wie kann er seine Götzen noch besser füttern? Er macht das, mal jenes, die Frau rufen, pass auf, steht in der Bibel und so weiter. Das ist falsch, was du tust. Das wird total daneben sein, so eine Art der Hilfe. Sondern ich muss erkennen zuerst, was treibt dich an? Wieso willst du so sehr, dass deine Frau dir gehorcht? Geht es dir dabei um Jesus? Um den Schöpfer? Oder geht es dir dabei wieder um deine irgendwelche Wünsche? Starke Wünsche? Die Bibel sagt das ganz einfach, das ist Epitomia, Begierde, Lust. Und dann beginnen die Augen, langsam öffnen sich. Und wenn Gott diesen Prozess weitermacht, dann wird der Mensch erkennen, eigentlich was ich da, wofür ich da kämpfe, ist eigentlich nicht Jesus, sondern ich. Und ich tue Buße darüber. Und dann ändert sich die Sicht der Sache und auch das Verhalten und so weiter. Menschen möchten immer bemitleidet werden. Hilf mir doch, das zu erreichen, was ich will. Aber Menschen sind nicht gewahr, dass ihr geistliches Haus in einem desolaten Zustand sich befindet. Und wenn wir das übereinander klagen oder Probleme haben miteinander, dann um Hilfe suchen, dann geht es immer darum, wie kann ich den anderen verändern, sodass es mir am Ende besser geht. So, darum geht es auch immer. Was kann ich machen, damit der andere endlich versteht etwas oder sich ändert? Und Gott ändert uns die Sicht, sagt, Moment, dein Haus ist in desolatem Zustand, du musst dich verändern. Und das ist das Einzige, was irgendwo in deiner Macht ist, weil mit dieser Not kannst du zu Jesus kommen und er wird dir helfen, dein Haus zu renovieren. Aber dass du das andere Haus renovieren willst, das geht gar nicht, weil Jesus tut das. Du willst das Werk Jesu abnehmen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Wir sollten immer daran denken, dass dort, wo Bauarbeiten geführt werden, da Gefahren auf uns lauern. Das ist immer, Baustelle ist Baustelle, Unordnung, Staub, Dreck. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Und für Jesus Christus ist das sehr unbequem, in unserem Haus zu wohnen. Es ist keine Freude für ihn, es ist kein Spaß für ihn, in uns zu wohnen, weil er an unseren sündhaften Gewohnheiten arbeiten muss und die sich aber im Laufe unseres Lebens angehäuft haben und immer weiter noch sich entwickeln. Und daran arbeitet Jesus. Diese Bauarbeiten werden in meinem Herzen auch in den Herzen der anderen durchgeführt. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über uns denken oder über andere Menschen denken. Gott ist am Werk. Jesus ist am Werk. Lass uns weiterlesen.
Unsere Einstellung zu unseren Nächsten sollte auf zwei Fundamenten gegründet werden. Ich habe kein Recht, mich über den anderen zu erheben, weil in mir dieselbe
Baustelle
vorhanden ist. Wir sind alle in denselben
Bauprozess
involviert.
Also diese zwei Fundamente, die helfen uns, die richtige Einstellung zu haben. In mir ist dieselbe Baustelle vorhanden und wir sind beide in denselben Bauprozess involviert. Also Jesus arbeitet in uns beiden. Deswegen, wenn wir so unangenehme Gefühle haben in der Gemeinschaft, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, immer wieder so entstehen irgendwelche unangenehme Gefühle. Sie kommen einfach daher, dass wir bemerken, also diesen Bauzustand oder renovierungsbedürftigen Zustand beim anderen, auch bei uns selbst. Und das ist nichts Bequemes, auf einer Baustelle zu wohnen. Das ist nichts Gemütliches. Und wenn ich eine gute Gemeinschaft plötzlich so ein giftiges Wort, zack, mir gegenüber, ist nicht angenehm. Aha, die Baustelle meldet sich. Dann plötzlich merke ich, bei mir, dem gegenüber, gibt es auch was Kräftiges, zack. Oh, meine Baustelle hat sich gemeldet. Wir müssen gewahr sein, dieses renovierungsbedürftigen Zustandes, bei uns auch beim anderen. Das wird uns helfen, bessere Beziehungen miteinander zu haben. wenn jemand über dich aufregt, wenn etwas dich aufregt. Ja, ja, ja. Genau, ja. Ja, so ungefähr, dass wenn zum Beispiel mich etwas aufregt und ich tue auch etwas und ich weiß im Prinzip, das ist nicht Gottes Wille, was ich tue. Zum Beispiel, ich gebrauche scharfe Worte, ich verurteile den Menschen, ich rede mit den Menschen nicht oder so weiter. Ja, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Das meldet sich meine Baustelle, hundertprozentig. Ja. Wenn ein Mensch auf uns nicht hören will, auf dich nicht hören will, werden dann in ihm die Renovierungsarbeiten eingestellt? Was meint er? Nein. Auch wenn ein Mensch auf uns nicht hört, wer macht die Arbeiten durch? Jesus. Die Renovierungsarbeiten gehen weiter, weil Gott an ihm weiterarbeitet. Wir sind nur Werkzeuge. Nicht wir sind die Renovierungsarbeiter. Gott ist es. Und wenn jemand sagt, nein, mit dir will ich nichts hören, ich höre auf dich nicht, ich gehe von dir weg. Aber das heißt nicht, dass jetzt die Renovierungsarbeiten in ihm aufgehört haben, weil er nicht von mir die Hilfe akzeptiert. Wenn der Mensch von mir weggeht, dann ist er nur von mir weggegangen, aber nicht von der Arbeit Gottes, die Gott in ihm durchführt. Die Renovierungsarbeiten werden nicht eingestellt. Wenn der Mensch auf dieses verfluchte Haus schaut, woran denkt er? Also wenn wir so ein Haus sehen, jetzt noch bevor wir Robert haben, oder danach, andersrum. Wenn zum Beispiel wir schauen auf den anderen, ja, und sehen dieses verfluchte Haus, renovierungsbedürftig, volle Baustelle und so weiter, woran denken wir dann über dieses Haus? Oft denken wir, Mensch, das wird ja Kosten haben. Wie viele Kosten? Wie ist die Qualität? Ist sehr schlechte Qualität von diesem Haus. Wie viel Arbeitsaufwand ist da? Also nee, das Haus würde ich niemals erwerben wollen oder kaufen. Aber worüber denkt Jesus, wenn er auf unser Haus schaut? Er denkt über unsere Zukunft. Er sieht das zukünftige Ziel. Denken wir auch an die Zukunft, wenn wir so ein Haus sehen. Denken wir schon, wie dieses Haus aussehen wird, wenn es alles fertig ist. Wie herrlich wird dieses Haus aussehen, wenn es vollendet sein wird. Diese Sicht müssen wir haben. Die wird uns helfen, motivieren, in diesem Renovierungsprozess mitzuarbeiten und nicht abzuhauen und sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern dieses Haus, und da sagt Jesus, das Wort Gottes ganz deutlich, dieses Haus wird einmal in der Herrlichkeit stehen. In uns, sagt Römer 8, wird auch unsere Herrlichkeit offenbart. Das ist ein Begriff, den wir auch oft übersehen. In der Ewigkeit reden wir sehr viel über die Herrlichkeit Gottes und das ist absolut richtig. Die ist unbeschreiblich groß. Aber die Bibel spricht auch von unserer Herrlichkeit, die in uns oder an uns geoffenbart wird. Also daran sollen wir denken. Das gibt uns den Mut, Motivation, diese Renovierungsarbeiten nicht einzustellen. Was meint ihr, bei welchen Menschen werden keine Renovierungsarbeiten durchgeführt? Bei welchen Menschen? Oder gibt es solche Menschen überhaupt, wo keine Renovierungsarbeiten durchgeführt werden? Sehr richtig, ja. Bei den Ungläubigen, da ist dieser Prozess noch nicht gestartet, da fehlen diese Grundlagen und fehlt auch dieses. Egal, wie, ob sie gut oder schlechte Menschen sind. Das heißt nicht, dass sie alle schlechte Menschen sind. Es gibt sehr viele sehr, sehr nette, ungläubige Menschen, wunderbare Persönlichkeiten. Und trotzdem, dieses gibt es nicht. Und die Heiligung auch nicht. Da ist keine Renovierungsarbeiten. Bei wem noch werden keine Renovierungsarbeiten durchgeführt? Bei welchen Menschen? Genau, sehr gut. Bei denen, die schon in der Ewigkeit sind. Also da sind die Arbeiten auch abgeschlossen. Aber bei den anderen, also bei allen Gläubigen, die noch hier auf Erden sind, laufen diese Renovierungsarbeiten. Deswegen Vorsicht, Bauarbeiten, Vorsicht, Renovierungsarbeiten. Wir sollten daran immer denken und wir alle Christen, alle Gotteskinder stehen auf der gleichen Grundlage. auf der Rechtfertigung und Sohnschaft. Das ist die Grundlage für die Heiligung. Aber jetzt geht der Prozess der Heiligung. Nicht, weil wir dieses erreichen wollen, das haben wir schon. Weil wir das haben, deswegen werden wir voll verändert. Und da sollten wir mehr und mehr mit Gott mitarbeiten, mitmachen. Je mehr wir uns dagegen wehren, natürlich, desto langsamer wird dieser Prozess und wir können auch das Gericht Gottes auf uns ziehen, letztendlich, warnt die Bibel uns auch deutlich. Aber Gott in seiner großen Gnade, also er vollzieht diese Arbeiten an uns weiter. Den letzten Satz bitte vorlesen.
Diese Grundlage wird uns helfen, richtige
Einstellung
zu haben und richtige
Beziehung
zu anderen Menschen aufzubauen.
Also wie in allen Dingen, Gott ist für uns immer das größte Vorbild, auch hier. Wenn wir wollen Beziehung aufbauen, dann wollen wir so vorgehen wie Gott, die Menschen zuerst annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Und dann versuchen, ihnen zu helfen, nicht umgekehrt. Oft wir wollen den Menschen helfen, ohne ihn aufgenommen zu haben. Und so, wir stehen erhaben hoch über ihn und erteilen nur Befehle, das funktioniert nicht. So geht Gott mit uns nicht vor. Und das, die Beziehung, die Gott in uns, mit uns aufgebaut hat und ausführt, ist als Vorbild für uns die Grundlage auch für richtige Beziehungen unter uns Menschen.